Das war, ich habe das ganz selten, dass dass ein Gefühl hochkommt und ich weiß, ich muss das jetzt machen. Und das hat mich so angetrieben. Es gab gar keinen, dass ich es nicht machen kann. Das war nur mal, das muss ich machen. Das geht, das war wie so ein Zwang. Ich konnte gar nicht Nein sagen, ich musste das machen.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Kaltes Wasser. Schön, dass du diese Woche auch wieder dabei bist. Hier geht es ja alle zwei Wochen um die Themen Anfang und die ersten Schritte, inspiriert durch spannende und coole Geschichten von Menschen, die ihre Ideen umgesetzt haben oder auch noch gerade dabei sind, umzusetzen. Diese Woche dabei Eileen Liebig von der Online-Eventbox. Und genau das ist auch schon die Idee. Boxen für Online-Events, wie zum Beispiel eine Weihnachtsfeier, die jetzt eventuell vor der Tür steht und durch die vierte Welle auch natürlich wieder eher wahrscheinlich digital bei vielen Unternehmen stattfinden wird. Wie es dazu kam, dass sie diese Idee hatte und wie es vor allem war, hochschwanger diese Idee noch umzusetzen, wie sie das Ganze innerhalb von 3 Tagen auch hochgezogen hat. Darüber haben wir uns im Podcast unterhalten. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge und vergesst nicht, auf das Folgen dieses Podcasts zu drücken. Ja, hallo liebe Eileen. Schön, dass du da bist.
Hallo Tillmann, schön, dass ich hier sein darf.
Ja, ich freue mich mit dir, mich heute über deine Reise und deine Geschichten vom Anfang zu hören. Ich weiß bisher, dass du 2011 eine Eventagentur gestartet hast, Mias Dias, und jetzt im Corona-Sommer im Mai 2020 dann auch nochmal ganz spontan die Online-Event-Box ins Leben gerufen hast. Und da wollen wir gleich ein bisschen auch genauer einsteigen. Vielleicht zu Beginn für die Hörer und Hörerinnen nochmal ganz kurz was zu dir. Also, wo kommst du her? Ich weiß, du kommst aus Berlin, aber warst du immer, bist du born and raised in Berlin? Und was hast du so gemacht, bis du eigentlich dann 2011 deine erste Gründung vor dir hattest?
Also ich bin eine richtige Berliner Pflanze. Ich bin tatsächlich in Berlin geboren und bin immer noch ein richtiges Stadtmädchen. Also ich wohne jetzt in Mitte, sozusagen in der Mitte von Berlin, da wollte ich auch immer hin und da bin ich jetzt auch. Und ich habe... Natürlich war ich im Kindergarten. Nein, natürlich. Nein, ich habe nach dem Abi war ich erstmal ein bisschen im Ausland arbeiten, in der Schweiz und in Spanien. Da habe ich verschiedene Jobs ausprobiert und habe dann halt Auslandserfahrung gesammelt, was ich bis heute sehr, sehr wichtig finde und auch jedem rate, das mal zu machen. Und dann habe ich eine Ausbildung gemacht als Reiseverkehrskauffrau im Bereich Business Travel bei American Express. Und habe dann direkt nach der Ausbildung noch eine Weiterbildung als Eventmanagerin gemacht. Habe im Anschluss eine IHK-Prüfung abgelegt, auch als Veranstaltungskauffrau, sodass ich jetzt halt doppelte Kauffrau bin, einmal im Veranstaltungsbereich, einmal im Reiseverkehrsbereich. Und habe dann meine Firma schon gegründet. Parallel dazu habe ich noch ein BWL-Studium angefangen. Habe das aber nach kurzem Ausprobieren wieder abgebrochen und sogar mit Absprache mit dem Professor, der vor Ort war und externes Rechnungswesen unterrichtet hat, der mich gefragt hat, was ich denn hier tue. Er hat schon anhand meiner Fragen gemerkt, dass ich Unternehmerin bin und eigentlich schon was mache und hat dann gesagt, warum bist du dann hier und wenn dein Business schon läuft und du dich darauf konzentrierst, das ist etwas schwierig in der Kombination und es läuft, dann setz doch deinen Schwerpunkt darin. Aber ich will dir nicht vom Studium abraten. Es hat mich aber so getriggert und ich habe mehrere Nächte drüber geschlafen und habe ihm dann einfach recht gegeben und gesagt, hey komm, ich habe jetzt hier was gegründet und ich mache das jetzt einfach weiter. Und es war eine gute Entscheidung.
Ja. Wie alt warst du, als du Mias Dias gegründet hast?
25.
Und da hattest du den doppelten Abschluss, die doppelte Ausbildung sozusagen dann schon abgeschlossen?
Genau, die hatte ich abgeschlossen. Ich habe dann noch ein halbes Jahr in dem Beruf gearbeitet als Reiseverkehrskauffrau bei American Express und wurde dann immer unglücklicher damit, weil ich keinen Sinn in der Arbeit gefunden habe, die ich da mache. Ich wollte irgendwie mehr haben. Das hat mir nicht gereicht. Ich dachte irgendwie, okay, an dem
Was
Punkt,
hat dir
wo
gefehlt?
Ich meine Ausbildung. Naja, es war so, in dem Moment, wo ich meine Ausbildung abgeschlossen hatte, ist ja meistens so, yeah, ich habe es geschafft. Mhm. Ich bin jetzt fertig und jetzt verdiene ich vollstes Gehalt. Und bei mir war es so, okay, und jetzt? Also bei mir kam so Leere auf. So, das war dann, okay, und jetzt mache ich das, bis ich in zur Rente gehe, in die Rente gehe. Das waren so lauter Fragen, die mich total traurig gestimmt haben. Mhm. Und ich habe schon neben meiner Ausbildung immer gearbeitet, im Veranstaltungsbereich auch. Das hat mir auch sehr Spaß gemacht. Ja, und dann hat mich das so unglücklich gemacht irgendwie, dass ich erstmal lange überlegen musste, wie es mit mir weitergeht. Und dann habe ich den Entschluss gefasst, mich selbstständig zu machen. Mhm. War dann erstmal auf Teilzeit noch im alten Job, habe aber gemerkt, das funktioniert nicht. Und habe dann, um diese Firma zu gründen, also die Mias Dias Event GmbH und KKG zu gründen, um das mir leisten zu können, weil ich hatte damals noch keine Kunden und nichts. Wir können ja gleich mal darüber reden, wie diese Agentur zu mir gekommen ist. Mhm. Habe ich dann eine Trainerausbildung gemacht als Zumba- und Pilates-Trainerin und habe mehrere Kurse noch am Tag gegeben, um mein neues Büro zu finanzieren, damit ich einen guten Außenauftritt habe und eine offizielle Adresse habe. Und habe dann halt einfach tagsüber für Mias Dias gearbeitet und am Nachmittag und am Abend halt die Sportkurse gegeben, um die Miete und so zu zahlen, weil ich in den ersten Monaten halt noch so gut wie keine Einnahmen hatte in meiner Agentur. Ja.
Okay, das heißt, die Idee zum Gründen kam eigentlich daraus, okay, ich bin an dem Punkt, also man hat ja eigentlich, ist alles so durchgeplant, ne? So für das erste Viertel des Lebens, sage ich mal, Schule, dann geht man irgendwann in eine Ausbildung oder man fängt ein Studium an und ist dann irgendwann mit 20 bis 25 dann damit fertig, hat dann das erreicht, diese Ziele erreicht, aber viele haben ja dann erstmal, ja, dann ist diese Leere bei vielen, also ich kenne es auch, weil ich war erst gerade in diesem Alter oder in dieser Phase, ne, dass ich ja im Studium fertig war und viele von meinen Freunden und Freundinnen, dass man sich fragt, okay, und was jetzt? Und in dieser Phase hast du gesagt, okay, ich mache was Eigenes, damit ich das nach meinen eigenen Vorstellungen starten kann. Wie war das letztendlich, wie war der Moment, dass du gesagt hast, okay, ich mache das jetzt auch und ich ziehe das durch und wie kam es dazu?
Das war sehr lustig. Also ich habe so eine private Weiterbildung gemacht als Eventmanagerin. Und der eine Coach, den ich da hatte, der hatte mich gefragt, hey, du kennst doch ein paar Tänzerinnen. Ich habe hier eine Weihnachtsveranstaltung für einen Physiotherapeutenverband. Kannst du da nicht ein paar Tänzerinnen buchen? Da meinte ich, ja, klar, kann ich das machen. Habe ich einfach ja gesagt. Mhm. Und dann meinte er, okay, ich connecte dich mit dem Geschäftsführer und ihr könnt euch ja mal unterhalten. Und dann hab ich mich mit dem Geschäftsführer getroffen und es ging nur um vier Tänzerinnen, die dort halt, also so wie Gogo-Tänzerinnen, die dann dort halt tanzen mit Engelsflügeln. Und dann meinte ich, ja, okay, dann treffe ich mich mit dem Geschäftsführer. Und da war ich ja dann halt 25, habe mich dann am Hackischen Markt in einem Restaurant mit dem getroffen und habe ihn dann halt noch so gezeigt auf meinem Tablet, was ich noch so für eine coole Burlesque-Künstlerin hätte und meinte, hey, die würde auch total gut in euer Weihnachtskonzept passen. Und dann meinte er, ja, die buche ich auch. Und dann meinte ich, ja, na super. Und dann war ich so, dachte ich mir so, oh, jetzt habe ich hier aber was verkauft. Und dann meinte er zu mir an dem Abend, sag mal, hast du auch Servicepersonal? Und dann meinte ich, wie Servicepersonal? Und er meinte, naja, die Catering-Firma, die wollen, was, ich weiß gar nicht, was es waren, irgendwie 20 € pro Stunde haben. Und dann habe ich gesagt, ach, bei mir kostet es nur 19,50 €. Und dann meinte er, ja, dann buche ich das bei dir. Und dann meinte ich, ja, na super, wie viel brauchst du? 30. Mhm. Okay, und dann habe ich einfach, also ich habe einfach dieses Gespräch, dieser Abend war so prägend. Ich hatte nichts, ne? Ich hatte einfach nur mich hat jemand nach Tänzern gefragt. Ich hatte halt durch meine Nebenjobs eine sehr große Connection zu Künstlern, so zu Sängern, weil ich halt selber viel gesungen habe und als Künstler auf der Bühne stand, hatte ich halt diese ganzen Kontakte und habe immer nur gesagt, ja, mache ich. Und dann hat er, das war ein Monat vor Event, und dann hat er wöchentlich bei mir angerufen und hat mich gefragt, ob ich noch mehrere Sachen habe. Also er hat mich dann gefragt, ob ich noch Runner hätte, die während der Veranstaltung halt Bierkästen etc. von links nach rechts tragen. Meinte ich, ja. Ich habe einfach die ganze Zeit immer nur ja gesagt und hatte nichts da. Und habe das aber dann am Ende, war diese ganze Veranstaltung über mich gebucht. Und ich habe auch alles da gehabt und es war halt eine mega coole Veranstaltung. Ich habe noch mit meiner Freundin abends genäht, damit das Servicepersonal gleich aussieht. Ne? Die waren dann halt alle schwarz gekleidet und die Männer hatten halt weiße Fliegen und weiße Hosenträger und die Damen haben Dreieckstücher von mir bekommen mit meinem Logo drauf. Und es gab bis dato keine Internetseite, gar nichts. Das wuchs dann parallel. Ich hatte gar nicht vor, eine Eventagentur zu gründen, sondern die hat mich gegründet irgendwie. Ne? Durch diese eine Anfrage, wo ich dann am Ende die Moderation hatte, Künstler gebucht habe, Servicepersonal gebucht habe, die ganze Organisation vor Ort gemacht habe. Bei der Veranstaltung sind dann halt andere Kunden auf mich aufmerksam geworden, die dann halt auch bei mir gebucht haben. Und so fing das Ganze an. Also ich hatte das gar nicht vorgehabt. Ich hatte überlegt, ein Zumba-Studio aufzumachen. Also so ein Zumba- und Wellness-Studio wollte ich aufmachen. Zuerst habe ich gedacht, wäre auch ganz cool. Aber dann kam das und dann habe ich das einfach gemacht, weil ich dachte, hey, das fällt mir ja leicht. Ja, so war die Geschichte, so ging das los. Ja,
spannend. Also da bist du eher so ein bisschen reingestolpert. Reingeschmissen worden. Und hast aber immer einfach gesagt, ja. Und danach dann sozusagen geguckt, wie du das irgendwie hinkriegst. Aber warst ja eigentlich sozusagen sehr, sehr sicher, dass das irgendwie schon alles dann zusammenkommt.
Ja, kennst du den Film Der Ja-Sager? Ein bisschen so war das.
Ja, habe ich gerade dran gedacht.
Ja, so habe ich das gemacht. Jetzt bin ich 35, jetzt ist es nicht mehr so, dass ich zu einem Ja sage. Aber damals, okay, mit Mitte 20, habe ich das gemacht. Und es war auch eine sehr, sehr spannende Zeit und es hat mich auch sehr geprägt. Und hätte ich das nicht alles mitgemacht, dann wäre ich jetzt nicht hier, wo ich stehe. Mhm. Und dann ging das so weiter und dann habe ich halt angefangen zu überlegen, wie kann ich denn das jetzt weiter ausbauen? Wie komme ich denn jetzt zu Stammkunden und zu neuen Kunden und zu größeren Firmen? Mhm. Dann habe ich einen Aufruf gemacht an Promotoren, die für mich Akquise machen sollten und habe dann mir die IFA-Ausstellerliste geben lassen, habe die IFA-Aussteller durchtelefonieren lassen, wer noch Unterstützung braucht aus seiner Messe. Und so habe ich halt Kunden bekommen wie Blaupunkt, für die habe ich dann die ganze Firmenveranstaltung, die IFA-Veranstaltung gemacht und habe die Messe mit ausgestattet über mehrere Jahre. DeLonghi habe ich betreut und viele andere schöne Kunden. Ja, das habe ich dann durch Kaltakquise dann gemacht. Bin dann Menschen organisiert, die das für mich machen, die Erstkontakte.
Ja, spannend. Und wenn man ja dann gute Arbeit auch abliefert, dann spricht sich das ja auch um. Oder genau, auf Events ist natürlich noch viel einfacher, weil da sind ja auch ganz viele andere Leute, die dann direkt deine Leistung oder die Arbeit ja auch mitbekommen live und dann vielleicht auch sich denken, also was, wen habt ihr denn eigentlich gehabt? Wer hat das denn hier auf die Beine gestellt? Und das ist ja meistens so, dass das dann jemand Externes macht.
So war es dann, genau, so war es dann die letzten Jahre. Es war nur noch Vitamin B. Ja, und ganz entspannt. Super.
Ja. Spannend. Dann kommen wir jetzt so ein bisschen natürlich dann beim Corona-Jahr an. Denn die Veranstaltungsbranche hat da ja sehr drunter leiden müssen, dass wir uns nicht mehr sehen konnten oder durften oder sollten, um diesen Virus auch einzuschränken. Das geht jetzt ja langsam wieder so ein bisschen los mit ersten Hybrid-Events, aber auch schon Fußballstadien, die jetzt mittlerweile auch wieder voll sind und die ersten Events, die jetzt natürlich für 2022 alle so in Planung sind. Das heißt, du hattest ja eine Eventagentur, die sich auf Events spezialisiert und darauf angewiesen ist, dass es Events gibt, die du dann letztendlich organisieren darfst. Nehmen wir uns mal jetzt einmal mit in so diese ersten Monate Corona, nachdem alles weggebrochen ist, was dann ja sicherlich so ein bisschen auch zu dem hingeführt hat, worüber wir gleich auch noch ein bisschen sprechen wollen, und zwar das neue Produkt oder Unternehmen Online-Eventbox, was dann daraus geboren ist.
Ja. Ja, also das war halt bei mir so, als ob jemand die Lichter ausgemacht hat. Ne? Also von einem Tag auf den anderen, das war ja mit der neuen Gesetzgebung, die dann rausgekommen ist, mit dem neuen Verbot, ging dann halt quasi das Licht aus. Ne? Also es kamen halt dann E-Mails rein mit Stornierungen. Ich habe ja auch unter anderem die Mercedes-Benz-Arena betreut in Berlin. Und da war dann ja auf einmal gar nichts mehr und alles wurde abgesagt. Das die ganze Jahresplanung, also die Kalender waren ja voll, die Eventkalender, war, ich sage, okay, ist nichts. Und ich war halt zu dem Zeitpunkt hochschwanger, zwischen sechsten und siebten Monat. Und dachte mir als erstes so, okay, vielleicht soll das heißen, das zweite
Pause.
Kind. Pause, genau. Mhm. Beim ersten Kind hatte ich keine Elternzeit. Dachte, okay, dann beim zweiten habe ich dann vielleicht Elternzeit? Dann habe ich kurz gerechnet, okay, wie lange kannst du mit deinen Reserven leben? Mal gucken. Und dann habe ich das erstmal so sacken lassen und habe das erstmal angenommen. Ich habe es ja kommen sehen und das war ja dann, ne, das war ja dann, okay, in der Stadt so und so viel, also so und so viel Corona-Fälle in der Stadt. Und in Berlin war immer 0, 0, 0. Ich dachte mir so, das ist ja komisch. Das muss ja auch irgendwann losgehen und so war es dann auch. Und dann ging es ja Knall auf Fall ganz schnell und dann war es dann halt auch vorbei. Und dann habe ich mir erstmal überlegt, dann ist es so, dann akzeptiere ich das jetzt und wir schauen mal, wie es weitergeht. Und das hat aber nur ein paar, also gefühlt ein paar Tage gedauert. Ne? Im März, Ende, Mitte März haben sie ja gesagt, Licht geht aus, keiner darf, hier findet gar nichts mehr statt. Und Ende April hat eine Freundin mir berichtet, sie hat eine Box bekommen, so für ein Online-Event. Und das fand ich total interessant und habe mir das ganze Konzept durch den Kopf gehen lassen. Und dann habe ich schon gemerkt, in mir passiert gerade was. Ich finde das gerade total spannend. Und dann habe ich recherchiert. Ratter. Ich habe recherchiert und geguckt, was für Boxen werden angeboten, was gibt es. Es gab so fast nichts auf dem Markt. Es gab einen Anbieter. Und ansonsten gab es nichts auf dem Markt, was so cool ist, wie ich das gerne gehabt hätte. Wie ich es gerne gehabt hätte, heißt Boxen nachhaltig in recycelbarem Verpackungsmaterial, grün versendet, mit Produkten, die zukunftsorientiert sind, die bio sind, die was können, ne? Sozial engagiert sind, pro Umwelt. Also all das war mir wichtig und das gab es überhaupt nicht, gar null. Und es hat so in mir gebrannt, dass ich am 27. April entschlossen habe, ich mache jetzt die Online-Eventbox. Und ich habe mir sofort die Seite gesichert, habe einen guten Freund von mir angerufen, der auch ein sehr super Geschäftspartner von mir ist. Der hat die Begabung, sehr, sehr schöne Internetseiten zu bauen, mit allem drum und dran aber. Nicht einfach nur Internetseiten zu bauen, sondern das alles schön umzusetzen. Mit seinem Team, ne? Logo, Shop aufsetzen und sowas. Und den habe ich angerufen und habe gesagt, du, ich habe jetzt hier was vor, das muss aber ganz schnell dauern. Es muss ganz schnell gehen, wir müssen jetzt anfangen. Und der war auch sofort Feuer und Flamme, ich konnte ihn sofort anstecken. Und dann bin ich in dem Moment, wo ich ihn angerufen habe, dass ich das mache, war ich schon auf dem Weg in einen Bastelladen, um mir Boxen und Füllmaterial zu kaufen für das Fotoshooting der Boxen. Bin danach direkt los und habe Produkte eingekauft in den, ich sag mal, in so fancy Läden. Also in sehr, sehr großen Bioläden mit sehr großem Angebot, in kleineren Manufakturen. Da ich ja selber so lebe, wusste ich ja, wo ich hingehen muss. Und da ich mich seit vielen Jahren mit Ernährung beschäftige und meine beste Freundin auch Ernährungsberaterin ist, wusste ich, was gibt's für coole neue Sachen ohne Industriezucker, die trotzdem schmecken, wo man das auch nicht merkt. Und da geht ja der Trend auch gerade total hin. Das merken wir auch bei unseren Kunden, wenn wir sowas vorschlagen, wie die Feuer und Flamme sind, ne? So gerettete Schokolade gibt's bei uns. Also es gibt richtig gerettete Lebensmittel, es gibt Säfte von Streuobstwiesen, es gibt Riegel, die einen Baum pflanzen können. Es gibt Riegel, die sind auf Kakaoplantagen hergestellt, wo keine Kinderarbeit stattfindet. Also so eine ganzen Aktion waren mir so wichtig und damit gehen wir halt raus. Und das gab es halt nicht und das gibt es jetzt und es gibt es halt auch immer nur jetzt bei uns. Also es gibt bestimmt ein paar Nachmacher, aber die können es nicht so konkret, wie wir das machen, weil da ein totaler Plan dahinter steckt. Ne? Das ist von vorne bis hinten durchgestylt mit Liebe und ganz viel Hingabe. Und am 1. Mai in der Nacht zum 1. Mai, 0 Uhr noch was, ging die Seite dann online. Mit Shop, mit Logo, mit allem drum und dran. Wir haben die geshootet, die Boxen. Wir haben die Beschreibung geschrieben, alles getextet. Eine Pressemitteilung ging raus.
Innerhalb von 3 Tagen, glaube ich. Ne?
Innerhalb von 3 Tagen.
Mit meinem dicken Bauch. Einen Online-Shop aufgebaut. was war der Gedankengang bei dir in den Minuten oder vielleicht auch der Stunde vor deiner Entscheidung, nach dem Motto, ich mache das jetzt und wir bauen das jetzt zack, zack auf. Warum hast du es jetzt noch angetan, im 6. und 7. Monat Schwangerschaft zu sagen, alles klar, let's do it.
Ich habe das ganz selten, dass dass ein Gefühl hochkommt und ich weiß, ich muss das jetzt machen. Und das hat mich so angetrieben. Es gab gar keinen, dass ich es nicht machen kann. Das war nur mal, das muss ich machen. Das war wie so ein Zwang. Ich konnte gar nicht Nein sagen, ich musste das machen. Das war keine Panik dahinter. Es war kein, wenn ich das jetzt nicht mache, das ist jetzt meine letzte Chance, ansonsten verdiene ich kein Geld. Das war es alles überhaupt nicht. Das war einfach, das ist geil, das muss ich machen. Weil das so zu mir gepasst hat. Das hat was mit Events zu tun. Das heißt, es ist irgendwie so ein Terrain, in dem ich mich wohlfühle, weil ich das schon kenne. Es hat was mit Produkten zu tun, mit Essen und Trinken, Sachen, ne, die ich auch gerne mache, weil das halt die Produkte sind, hinter denen ich auch stehe. Es hatte alles so Hand und Fuß und es hatte so viel Sinn. Und ich musste das einfach machen, weil ich habe mir schon oft gedacht, oh, mal was ausdenken, was keiner so hat, wo man ganz viel mit verdienen kann. Weißt? Und das war so ein Punkt, wo ich dachte, ey, das ist jetzt was, das hat keiner und das brauchen die Leute aber jetzt. Das ist jetzt soweit, ich muss das jetzt machen. Und da führte kein Weg dran vorbei. Und ich habe die Geschäftsidee auch mit ein paar Menschen besprochen, deren Meinung mir am Herzen liegt. Und mir haben einige Geschäftsführer davon abgeraten. Und haben gesagt, die haben gesagt, naja, ich habe halt erzählt, ja, und so Boxen zu einem Online-Event verschicken. Der meint so, ja, weiß ich nicht, ist nicht so ganz rund. Da wir unter unseren Vorständen, wir verschicken uns auch Wein gegenseitig und machen dann jeden Freitag ein Weintasting zusammen. Das klappt auch. Das war die Aussage. Dachte ich mir so, ja, aber ist doch nicht cool. So, also ja, wir machen ja auch Weintastings, aber ich mache ein Weintasting mit einem richtig coolen Star-Sommelier, den ich ganz lange erstmal gesucht habe, weil ich das halt nicht so machen möchte, wie es die Konkurrenz macht, mit irgendeinem Winzer, der einfach nur seine Weine verkaufen möchte. So wie wir es am Anfang auch einmal probiert haben und habe ich fast einen Stammkunde verloren, weil es so schlecht war. Also ich habe in diesen letzten Monaten auch mitbekommen, wie viele Corona einfach nutzen wollen, um nochmal Geld zu verdienen. Und die Kunden ja einfach dann ein Produkt gemacht haben, aber das überhaupt gar nicht so richtig hinterfragt haben und da nicht so eine richtige, ich finde, das ist an manchen Stellen wurde da viel zu wenig auf den Kunden und auf die Bedürfnisse eingegangen. Und das haben wir zu mehr als 100% erfüllt. Das weiß ich aufgrund unserer Feedbacks. Ne? Die wir bekommen.
Ja, aber also, letztendlich warst du ja dann auch im 6., 7. Monat schwanger, hast du gesagt. Das heißt, es war ja so ein bisschen auch, es gab einen Tag X, der noch nicht so ganz feststand, wo du wusstest, okay, ab dem Tag habe ich eine ganz andere Aufmerksamkeit oder muss ich halt, habe ich ein anderes Baby, was dann da ist, das mich dann 100% braucht. Wie bist du rangegangen, um das Ganze funktionsfähig in der kurzen Zeit dann auch so auch schnell auch aufzubauen und so aufzubauen, dass es ohne dich sozusagen auch erstmal weiterleben kann.
Das war ein richtiger Krimi, ne? Das war richtig, ich habe so oft mit meiner Hebamme telefoniert, dass ich meinte, oh, ich glaube, es ist soweit, weil auch Wehen früher gekommen sind. Natürlich war es eine stressige Zeit auch, ne? Wo auch das Baby im Bauch gesagt hat, so, jetzt mach mal ruhiger. Ich habe halt am Anfang, also zuerst, ne, die Seite ging Mai online, es ist ja direkt in einem Sommerloch gewesen. Wir alle wissen ja, im Sommer 2020 ging ja dann doch wieder ein bisschen Outdoor und sowas.
Da ist man aber eher in Urlaub gefahren.
Ja, genau. Ja, wenn man es gut abgepasst hat, ne, dann konnte man direkt nochmal wegfahren. Das war ja genau so eine kleine Lücke, wo man fliegen konnte und dann war wieder alles storniert. Genau. Ja. Und da, als ich auf Mallorca war, kamen sehr viele Anfragen, wo ich mir dachte, okay, ist doch kein Urlaub, es geht jetzt doch hoch. Das war im Juli, Ende Juli, gingen die Anfragen dann richtig los. Ich habe zuerst gedacht, na mal gucken, ob es was wird, aber die Anfragen gingen dann richtig hoch.
Für Events, die dann so Richtung Oktober, November alle geplant wurden?
Boxen.
Oder auch schon nur Boxen?
Boxen. Okay. Gar keine Events.
Nee, aber quasi dann Events, die irgendwie im November, also Online-Events, die dann im November, Oktober geplant waren, wo die Leute jetzt sich überlegt haben, wie machen wir das mit Weihnachtsfeier und so.
Total. Total ging es dann nach oben. Also da habe ich schon gemerkt, oh, das nimmt jetzt Fahrt auf. Ich habe dann, wo wir auch zum ersten Fail kommen, mir gedacht, ich mache jetzt eine schöne Box mit Pralinen und allem drum und dran und die verschicke ich Anfang September. So, dann hatte ich so eine nette, meine gute Seele, die Astrid, meine Geschäftspartnerin, also die, das ist meine Projektmanagerin, die habe ich seit Beginn seit Gründung mit meiner Firma, der Mias Dias Event GmbH Co. KG, habe ich sie immer wieder reingeholt, wenn ich Veranstaltungen mache, weil sie, ja, sie hat immer meine Partnerin ist bei sowas. Mhm. Und ihr habe ich dann davon erzählt und meinte, hey, bei dir passiert doch auch gerade nichts, ne? Es gibt doch gerade keine Events. Und wie du siehst, bin ich ja bald Mama zum eigentlich vierten Mal. Ich habe noch zwei Bonuskinder, also wir haben jetzt sozusagen vier Kinder. Und sie hat gesagt, okay, Aileen, ich helfe dir, ich unterstütze dich und mache deine Vertretung sozusagen, wenn das Baby da ist und helfe jetzt auch schon in der Schwangerschaft. Ja, super. Und es kam, warum kam das so? Sie hat selber gemerkt, Aileen braucht Unterstützung. Ich wollte nämlich Pralinen Anfang September verschicken, bei über 30 Grad. Da meinte sie, na, wie hast du dir denn das vorgestellt? Da habe ich gesagt, das ist ein guter Punkt, aber ich habe die Pralinen jetzt schon verkauft. Die waren so schön mit Logo und allem drum und dran, so richtig schöne belgische Pralinen, die dann halt, jetzt pass auf, die dann aber europaweit verschickt wurden. Nicht nur irgendwie in Deutschland, dass die innerhalb von 2 Tagen da sind, sondern es dauert dann auch mal 5-6 Tage. Naja, dann haben wir erstmal eine Weile recherchiert nach nachhaltigen Kühlungsmöglichkeiten, haben die dann auch gefunden. Alle Pralinen sind super angekommen, auch bei 30 Grad. Das war die erste Herausforderung, die fast ein richtiger Fail geworden wäre. Und ja, ohne meine Projektmanagerin wäre es auf jeden Fall ein Fail geworden, weil ich daran nicht gedacht habe einfach. Das sind so Sachen, mit denen habe ich mich überhaupt gar nicht auseinandergesetzt, als ja. Ich das gegründet, weil ich hatte davor mit Lebensmitteln verschicken nicht so viel zu tun. Mhm.
So, ja, Logistik ist einfach eine ganz neue Sache sozusagen gewesen. Ne? Also klar, Logistik für Events kannst du dich schon mit aus. Nein. Aber Logistik, achso, okay, das hat auch jemand anders gemacht.
Das, okay. Ja, genau, mein Projektmanager. Also ich bin ja so der Visionär. Also ich bin jemand so, der Ideen hat und ich bin ein Netzwerkler und ich bin jemand, der umsetzungsstark ist und organisationsstark. Aber Logistik hat Astrid sehr schnell gemerkt und hat dann gesagt, alles klar, ich fange da mal hier an. Aber sie war auch jetzt kein Superprofi, ne? Sie war ja auch aus dem Eventbereich, aus dem Offline-Bereich.
Ja.
Und hat sich das selber so angelernt, so wie ich halt auch. Und wir haben halt ganz, ganz viel gelernt, einfach in diesem Corona-Jahr. Und dann kam es richtig dicke, dann kam das Weihnachtsgeschäft. Und der Kleine, also mein kleiner Sohn, ist am 5.10. geboren worden. Und ich habe ein paar Wochen vorher festgestellt, es sind so viele Anfragen, das kann ich nicht wuppen, das kann ich auch nicht wuppen, wer halt schon mein Baby bekommen hat, weiß, die ersten 3 Monate sind dennoch ziemlich entspannt, weil ein Baby ganz viel schläft. Aber es war nicht möglich. Also habe ich meine 450 Euro Kraft, die ich damals noch hatte, zuständig für Marketing, Social Media und Projektassistenz, gefragt, ob sie nicht bei mir fest reinkommen kann. Richtigen Vollzeitjob. Das hat aber auch nicht gereicht. Das war, ist so schnell gewachsen, dass ich dennoch parallel zu meiner neuen Mitarbeiterin trotzdem noch Anfragen machen, ganz viele Anfragen beantworten musste, auch viel mit Kunden sprechen musste. Es ging ja auch ganz viel um Datenschutz, Datenschutzvereinbarungen, die man ausfüllen musste, Anpassungen in Verträgen. Und das musste ich selber machen. Und das war sehr, sehr intensiv. Also diese Ansagen von Hebammen und auch von Ratgebern,
ruhig,
wenn dein Kind schläft,
ruhig.
Schlaf auch. Nee, ich habe nicht geschlafen. Ja. Also ich habe die ganze Zeit durchgearbeitet und habe das dann halt alles mit auf die Beine gestellt und dann mussten wir halt noch mehr Mitarbeiter finden. Also Strukturen wuchsen nicht so schnell wie die Anfragen. Es war ein richtiger Hochseilakt, Weihnachten zu überstehen. Und irgendwann waren wir auch an dem Punkt, wie halt auch sehr, sehr viele andere, die Boxen verschickt haben und ich hatte dann auch schon Kontakte zu anderen, die das auch gemacht haben, dass du irgendwann gesagt hast, wir können nichts mehr annehmen. Das war ein Ausnahmezustand, den wahrscheinlich alle nachvollziehen können, die irgendwelche Ware verschickt haben zu Weihnachten. Die Versanddienstleister sind an ihre Kapazitätsgrenzen gekommen. Sie konnten nicht mehr jeden Tag bei uns Boxen abholen, so wie bei auch ganz vielen anderen. Wir mussten selber uns dann irgendjemanden besorgen, der einen Transporter hat. Ja, ich habe da eine Postfiliale rausgesucht, die in Berlin in einem touristischen Gebiet ist, wo halt gerade keine Laufkundschaft ist, weil ja keine Touristen da sind. Und da haben wir dann selber alle Boxen hingekarrt, weil diese Regelabholungen von den Postdienstleistern dann trotzdem stattfanden. Aber keine gesonderten mehr. Das heißt, bei uns kam keiner mehr vorbei. Mhm. Ja, dann haben wir die selber alle zur Post gefahren, die Dinger.
Ja. So, und vorher habt ihr die alle bei dir im Wohnzimmer verpackt, oder?
Die ersten Boxen tatsächlich, also die ersten 100 Boxen wurden bei mir im Wohnzimmer gepackt. Ja. Und dann habe ich ganz tolle Geschäftspartner gehabt, die eine Event-Location hatten, die halt zurzeit nicht besetzt war. Und ja, die haben gesagt, hey, komm zu uns, du kannst bei uns packen. Platz. Wir haben Platz. Und da haben wir dann den ganzen Winter durchgepackt. Okay. Das war super.
Ja. Ja. Das klingt jetzt gerade so, als du das alles auch so erzählt hast, dass du in der Zeit sehr, sehr wenig Zeit zur Verfügung hattest. Du hattest ja auch nicht nur ein Startup, was du quasi gerade gegründet hattest, was super durch die Decke dann gegangen ist mit vielen, vielen Anfragen, sondern du hattest ja auch parallel noch dein anderes Baby, was ja auch deine Zeit braucht. Was waren in der Zeit und was sind vielleicht oder hat sich auch entwickelt daraus deine Hacks hinsichtlich Zeitmanagement?
Feste Zeiten zu regeln. Also einmal, dass meine Projektmanagerin und meine neue Mitarbeiterin, also das war ja Toni und Astrid, die beiden, die haben sehr, 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 sehr viel Kommunikation übernommen. Also es war immer so, dass eine der beiden auf mich zugekommen ist, wenn irgendwas zu klären war. Alle anderen haben meine Nummer gehabt, aber haben sich nicht bei mir gemeldet. Es ging alles über die beiden. Und wir haben es dann im Zeitmanagement, haben wir es halt so gemacht, dass ich immer Sprachnachrichten bekommen habe per WhatsApp oder halt Textnachrichten, wo dann halt drin stand, ist wichtig, Doppelpunkt, und dann halt die Nachricht drunter oder kannst du später hören. Dann habe ich selber priorisiert, welche Nachrichten muss ich jetzt beantworten, ne, Feuerwehreinsatz, und welche kann ich später beantworten. Dann habe ich in der Zeit, wo das Baby wach war, natürlich schon mal einen Anruf gemacht. Das macht ja auch eine Mama in Elternzeit, dass die da mal telefoniert oder mal was am Handy guckt oder sowas. Das habe ich auch mal gemacht. Das war jetzt nicht 1:1 so, dass ich, Bibi ist wach, ich bin nicht erreichbar, so war es nicht.
Aber du hattest nicht diese konkret, also du hast jetzt nicht die klassischen Arbeitszeiten zum Beispiel gesagt, dass du sagst, also ich bin von 8 bis 12 Uhr bin ich jetzt erreichbar und da kann ich mich um irgendwelche Sachen kümmern, sondern das ist ja eher ganz zufällig, so wie es gerade dein Baby sozusagen auch dir erlaubt.
Ja, die ersten 9 Monate waren wirklich so, dass sich alle nach mir und meinem Baby gerichtet haben, weil für mich ist dieses erste Babyjahr das magischste überhaupt. Es gibt Frauen, die finden es interessant ab, wenn das Baby ein Jahr alt ist und älter. Mhm. Und es gibt halt so Mamas, die finden dieses erste Jahr total toll. Ich gehöre zu denen.
Okay.
Ich finde das so traumhaft. Ne? Ich liebe das. Ich habe die ersten 9 Monate mein Kind nirgends abgelegt. Es war immer bei mir. Ob ich im Lager war, ob ich irgendwelche Termine hatte, es war immer bei mir. Und es hat ja auch viel, die schlafen ja auch viel am Anfang, ne? Aber es war eigentlich fast die ganze Zeit in der Trage. Und bei mir. Also ich bin da total in love einfach, ne? Ich finde, das ist so schön. Das sind so die schönsten Jahre, finde ich, Babyzeit. Ich könnte da jetzt mit dir 3 Stunden drüber reden, aber ich will ja keinen langweilen. Also da habe ich es dann halt so gemacht, dass ich halt einfach gesagt habe, hey, ich komme um die und die Uhrzeit vorbei. Ich habe das so getaktet, dass ich wusste ja in etwa, wann schläft das Baby, wann ich kann über sowas sprechen. Auch wenn es wach war und in der Trage war, war es ja trotzdem zufrieden. Also bei mir war es auf jeden Fall so, Baby in der Trage, es ist glücklich. Und da konnte ich trotzdem Sachen regeln, auch wenn das Baby wach war und ich hatte halt irgendwelche Berater da oder irgendwelche Sachen zu klären, Mitarbeitergespräche, war alles gar kein Problem. Also für mich ist das erste Jahr wie Urlaub von meinem Gefühlszustand. Ich finde, das ist gar keine Herausforderung, Baby zu haben. Ich finde das einfach super schön. Die Herausforderung war, das zu kombinieren auf jeden Fall. Und als der Kleine dann 9 Monate alt war, war ich dann auch mal alleine weg für 2 Stunden. Oder jetzt bin ich auch mal 3 Stunden oder 4 Stunden weg. Und meine Mitarbeiter wissen, bis 13 Uhr bin ich halt im Babydienst sozusagen. Jetzt ist er schon ein Jahr alt.
Ja.
Und ab 13 Uhr kommt dann mein Partner und ich fahre dann los oder habe einen Termin. Bin dann halt irgendwo im Außentermin oder ich komme mal ins Büro gefahren. Ich bin aber aus dem Tagesgeschäft bei uns in der Firma raus. Also das war ich aber schon ziemlich am Anfang, weil Toni und Astrid das Tagesgeschäft gemacht haben.
Also eigentlich sehr, sehr wichtig gewesen, dass du von Anfang an Toni und Astrid, 2 Leute direkt auch gefunden hast, die dann da wirklich die Hauptarbeit vor allem im operativen Geschäft dann übernommen haben.
Total. Ich habe da so ein Glück gehabt. Bei so vielen Sachen hatte ich Glück, ob das bei der Gründung war in den 3 Tagen, ne, wie die Seite aufgebaut wurde, so wie mit Toni und Astrid. Astrid macht mittlerweile wieder Live-Events und Toni ist jetzt sozusagen die Teamleitung. Wir sind mit mir zusammen, also sind wir 8 Personen. Das Team besteht aus 8 Personen und sie macht das super. Also wir ticken genau gleich. Wir ihre Stärken sind meine Schwächen und umgekehrt. Also das passt wie Topf auf Deckel. Kann man sich gar nicht vorstellen. Mhm. Es macht so einen Spaß. Super. Super, ja. Super cool.
Aber es ist auch was man, was ich oft gehört habe, jetzt auch von anderen Gesprächspartnerinnen, dass diese First Hires enorm wichtig waren. Dass es echt wichtig ist, wer da am Anfang mit da reinkommt, dass das echt einen Unterschied machen kann. Und bei dir war es natürlich noch viel, viel wichtiger, weil bei dir klar war, okay, die Gründerin, die wird jetzt erstmal quasi raus sein und nur noch für das Allerwichtigste so zur Verfügung stehen. Aber hast ja dann gezeigt, dass es tatsächlich auch möglich ist, als Gründerin sozusagen nach so kurzer Zeit auch sozusagen zurückzutreten, wenn man ein tolles Team sozusagen im Hintergrund dann aufgebaut hat vorher. Letztendlich dann du ja aktuell oder ich glaube dann damals auch erstmal wieder in Teilzeit sozusagen und immer nur in unregelmäßigen Ständen sozusagen dann wieder dabei warst.
Genau, ja.
Ihr macht ja Boxen. Für Events, ihr habt auch verschiedene Boxen und jetzt war die Frage an dich, so ein bisschen um die Ecke gedacht, was würdest du in eine Box tun, die du Gründerinnen oder Gründern für ihre Gründung sozusagen schicken würdest? Was wären so 5 Zutaten, Drinks oder Snacks sozusagen, die du da von dir aus deinen Erfahrungen mit reintun würdest? Und ihn sozusagen zu Beginn der Gründung schicken würdest.
Mut auf jeden Fall.
Inwiefern? Mut zu was?
Mut ist einfach zu machen. Weil ganz oft ist es, und ich bekomme das ja immer wieder mit, weil ja um mich herum jetzt sich viele Personen auch melden, die auch erzählen, dass sie was gründen möchten und mir ihre Ideen auch mitteilen. Es scheitert letztendlich daran, dass Sachen zerdacht werden, die ganze Zeit, und es soll perfekt werden. Und naja, dann frage ich, warum hast du es denn nicht gemacht? Ja, weil das irgendwie war das noch nicht so richtig rund. Dann habe ich gesagt, also bei uns war gar nichts rund. Das Erste, was ich gemacht habe, war, dass ich es einfach gemacht habe. Also es ist total schwierig für viele, den Kopf ein bisschen auszuschalten und zu sagen, ich mache das jetzt einfach. Und ich glaube, dazu gehört Mut. Und zwar Mut, sich selbst zu vertrauen und zu sagen, ich schaffe das schon. Ich mache das jetzt einfach, weil was kann denn schlimmstenfalls passieren? So. Und gerade hier in Deutschland. Was kann dir denn schlimmstenfalls passieren, wenn du scheiterst? Was ist denn das Allerschlimmste? Hartz IV dann vielleicht irgendwie? Und selbst das kannst du ja umgehen, indem du eine freiwillige Arbeitslosenversicherung abschließt, wenn du dich selbstständig machst und irgendwas gründest. Dann kriegst du halt auch super Arbeitslosengeld fürs erste Jahr und kannst dir dann nochmal Gedanken machen, was du möchtest. Also selbst das funktioniert ja bei uns in Deutschland. Wir haben ja ein super, super Backup, wenn irgendwas nicht klappt. Ne, das war jetzt nicht damals, also ich habe damals das auch gemacht, damals habe ich eine freiwillige Arbeitslosenversicherung abgeschlossen, 2011, die habe ich jetzt nicht mehr, aber das war für mich so ein psychologisches Ding, also es hätte mir jetzt, finanziell bringt es jetzt nicht ganz viel, aber zumindest rutscht man danach nicht in Hartz IV und wenn man sich noch nichts aufgebaut hat und noch keine Rücklagen hat und sich sagt, was ist, wenn es nicht klappt, naja, dann macht halt, dann kann man doch sowas machen, dann nimmt man sich selbst doch Druck raus und dann einfach machen. Ja.
Was kommt noch rein?
Genau, Mut. Dann würde ich reinpacken, du kannst ja schneiden, ne? Ich kann ja nachdenken.
Ja. Kannst ruhig kurz noch überlegen.
ganz wichtig, delegieren. Das ist was viele nicht können und auch nicht wollen. Und da kommen wir zur dritten Zutat, Kontrolle abgeben. Also nicht Angst haben, dass man etwas abgibt an seiner Kontrolle, sondern das zulassen. Delegieren und Kontrolle abgeben. Diese zwei Sachen in Kombination sind total wichtig. Anders wird es nicht funktionieren, bin ich mir ganz sicher. Also wenn ich mir andere Leute reinhole, die irgendwas machen sollen für mich, dann muss ich denen halt auch vertrauen. Und wenn ich das nicht habe, dann habe ich mir nicht die richtigen Dienstleister dafür ausgesucht. Oder die richtigen Mitarbeiter, je nachdem, was man da hat. Ich brauchte ja beides. Und delegieren heißt, das habe ich in Perfektion gelernt beim zweiten Kind. Das habe ich beim ersten Baby schon sehr gut gelernt, dass ich Sachen abgebe, andere machen lasse. Warum? Weil sie es meistens viel schneller können und auch besser können. Ne? Warum soll ich, also habe jetzt auch in den letzten Monaten mit vielen Gründerinnen gesprochen und Gründern. Und die haben erzählt, dass sie gerade an ihrer Website noch feilen. Mhm. Und ich dachte so, was, du feilst an deiner Website. Warum feilt nicht jemand anderes an deiner Website? Das geht doch viel schneller und das wird auch viel besser sein, als wenn du selber auf einmal denkst, du kannst eine Website bauen. Kannst du nämlich nicht. Du hast nämlich ganz andere Stärken und die haben aber gerade keine Energie, weil du deine Energie gerade in etwas steckst, was du nicht kannst und was du zum Laufen bringen möchtest. Es wird also nicht gut werden. Es wird okay sein, aber es wird niemals cool werden. So, deswegen Kontrolle abgeben, delegieren. Das finde ich eine ganz wichtige Zutat und so mache ich es auch Perfektion mittlerweile. Also es gibt kaum noch Sachen, wo ich selber sage, ich setze mich da jetzt ran und mache das. Es sind tatsächlich manchmal richtig dusselige Sachen, wie zum Beispiel, dass ich Eingangsrechnung selber einpflege, wo ich mir denke, das kann eigentlich auch ein Praktikant machen und das mache ich gerade. Aber es gibt so manche Sachen, die finde ich halt auch ganz nett, dass ich selber mache. So, das fühlt sich dann halt ein bisschen wie Handwerk an. Also das mache ich dann bewusst gerne. Ich bin mir aber in dem Moment schon bewusst, auch das ist eine Aufgabe, die musst du abgeben. Mhm. Ich denke, bei mir ist es schon so extrem geworden, dass ich mir beim Wäsche zusammenlegen denke, warum mache ich denn das jetzt gerade? Warum macht denn das nicht jemand anderes? Oder wenn ich irgendwie eine Fensterscheibe putze oder sowas. Also, dann denke ich mir auch, boah, was ich in dem Moment jetzt Besseres machen könnte. Mhm. Also ich finde es wichtig, noch so manche Sachen selbst zu tun, aber ich erwische mich dabei, dass ich auch da schon denke,
das kann man optimieren und warum mache ich das?
Ja, das habe ich sogar neulich mal beim Autofahren gedacht. Da habe ich mir so, oh Gott. Ja, warum mache ich das jetzt? Ich könnte jetzt am Rechner irgendwas machen. Oh, ja. Denken wir so, oh nein, ey. Ja, also so.
Ja,
so
bald können die Autos ja von alleine fahren. Dann hat sich das schon mal erledigt. Oh okay, Gott, das heißt, ey, deine Box.
Vertraue, oh Gott.
Ja, da wären wir wieder beim Punkt Kontrolle abgeben und Vertrauen. Vertrauen in die Maschinen, das Auto. Okay, das heißt, in deine Box kommt Mut, nicht nur Mut zum Gründen, sondern auch Mut zum Delegieren und eben entsprechend auch Kontrolle abgeben und Vertrauen in deine Mitarbeiterinnen haben.
Genau, Netzwerk ist die nächste Zutat.
Okay, Netzwerk ist dann, rundet das Ganze dann ab und ist sozusagen die Verpackung und das Verpackungsmaterial, was alles dann zusammenhält.
Ja. Okay. Genau, und Freundschaften pflegen und sich treffen mit erfolgreichen Menschen oder mit, also beziehungsweise mit Menschen, die du bewunderst. Das finde ich auch ganz wichtig, weil es.
Wer war das bei dir?
Es gibt viele. Es gibt viele. Es ist in verschiedensten Lebensbereichen. Okay. Es gibt zum Beispiel privat gesehen, habe ich eine Freundin jetzt, die unsere Kinder sind in der gleichen Kindergartengruppe und ich bewundere sie als Pädagogin und als Mama und verbringe deswegen liebend gern meine private Zeit mit ihr, weil ich von ihr ganz viel lernen kann. Mhm. Und ich dadurch finde, dass ich dadurch eine bessere Mama bin, dadurch, dass ich mit ihr Zeit verbringe, weil ich das faszinierend finde, wie sie es macht. So. Dann gibt es zum Beispiel in Berlin zwei, mit dem einen bin ich mittlerweile sehr, sehr gut befreundet. Mhm. Fabian, der betreibt den Spreespeicher, der macht aber, also ist eine Event-Location, macht aber noch so zwei, drei andere Sachen. Und ich liebe es einfach, mich mit dem auszutauschen, weil wir ähnlich ticken und das dabei mit Humor machen und uns gegenseitig weiterbringen mit Tipps, Tricks sozusagen. Mhm. Und er hat mir Anreize gibt, was man noch machen könnte. Oder das sind sämtliche Dienstleister, mit denen ich arbeite, mit denen ich auch gerne mich einfach mal stundenlang über andere Sachen unterhalte. Das ist meine Texterin zum Beispiel, die ich total inspirierend finde, ne? Auch kreativ inspirierend finde. Das ist mein Dienstleister, der sich kümmert um Automatisierung bei uns in der Firma, der mir Ideen bringt, wie ich mein Unternehmen weiterentwickeln kann. Mhm. Das ist mein bester Freund, der auch sehr erfolgreich ist in seinem Job und auch mir Tipps gibt, wie ich mein Unternehmen auch weitermachen kann und den ich halt bewundere aufgrund seiner Strukturen. Das ist Toni, also meine Mitarbeiterin, die ich für ihre analytischen Denkweise und ihre Strukturen bewundere und immer wieder toll finde, wenn sie sagt, welche Ablagesysteme funktionieren, wie wir das jetzt besser strukturieren können. Wenn ich ihr was erzähle, wenn sie dann sagt, okay, bis wann? Ist das so und so? Also die halt ganz krass strukturiert ist.
Okay, ich merke, dass diese Liste, die geht noch endlos weiter. Und es ist einfach wichtig, also man sagt ja auch zum einen, die Menschen, mit denen man die meiste Zeit verbringt, die bilden letztendlich das ab, zu dem man sich selber dann auch entwickelt. Weil einfach bestimmte Eigenschaften abreiben und so weiter, oder man sich einfach eine Scheibe abschneidet, wie man so schön sagt. Und von daher einfach wichtig, mit den Menschen mehr so viel Zeit wie möglich zu verbringen, von denen man einfach ein paar Eigenschaften auch gerne noch für sich mitnehmen möchte oder da möchte, dass er was abreibt.
Genau, Timon, das musst du auch ganz eifrig machen. Ich habe nämlich gestern erfahren, dass 50% genetisch bedingt sind von deinem Charakter und 50% durch die Menschen, mit denen du Zeit verbringst, die dich so prägen. Also diese 50%, die du da noch hast, ist ja nicht viel. Und das andere ist halt genetisch, da kannst du gar nichts beeinflussen. Das heißt, du hast nur 50%, du musst da richtig gut rangehen an die Sache. Du kannst deine Zeit da nicht verschwenden mit Menschen, die Energie rauben.
Die dich runterziehen oder die einfach. Ja, genau. Ja, genau. Nee, höre ich auch jetzt tatsächlich nicht zum ersten Mal, dass es einfach enorm wichtig ist, ein Netzwerk aufzubauen und einfach mit Menschen, die ähnlich denken oder die einen einfach die auch einen Gewinn sehen wollen und da nicht irgendwie noch andere Hidden Agendas haben und sich deswegen nur mit dir treffen, dass man sich mit solchen Menschen umgibt. Wie würde eine Welt aussehen, in der du dich jetzt nicht getraut hättest, online die Wettbox zu starten? Wenn du gesagt hättest, okay, ich bin jetzt schwanger und ganz ehrlich, das ist mir jetzt echt zu viel und ich habe jetzt gerade andere Sachen und ich fange das jetzt nicht noch an, ich öffne diese Dose jetzt nicht. Wie würde die Welt jetzt für dich aussehen?
Das würde ja heißen, dass die Agentur weitergelaufen wäre. Dann hätte ich das genau gemacht wie beim ersten Kind, dann wäre es halt weitergegangen mit der Agentur. Mhm. Ich bin aber sehr dankbar, dass es passiert ist. Also ich habe das gebraucht. Ich weiß natürlich, dass es jetzt vielleicht nur 10% der Menschen sagen, dass Corona für sie was war, was ihnen eine neue Herausforderung gebracht hat und wo sie jetzt halt positiv und stärker herausgehen. Für mich war es das aber ganz klar. Und ich selber hatte ja auch Corona, ich hatte aber nicht so eine Negativerfahrung damit. Ne? Mein Partner ging es viel schlimmer als mir, aber wir sind alle super gesund wieder aus der Sache rausgekommen. Aber unabhängig von diesem schlimmen Virus brauchte ich halt eine Herausforderung. So, ich war nicht gechallenged, ne? Wie ich dir erzählt habe, am Anfang ist ja die Agentur zu mir gekommen. Das war nichts, wo ich jetzt gesagt habe, ey, ich habe jetzt voll Bock, eine Eventagentur zu gründen. Es hat sich einfach so entwickelt. Und wie ich dir auch davor gesagt habe, war ich so ein Ja-Sager und habe das halt alles einfach gemacht, weil ich dachte, ja klar kann ich das, natürlich, ja, mache ich. Und jetzt hinterfrage ich natürlich viel stärker, was bin ich, wo will ich hin, so, und das war es zu dem Zeitpunkt. Ich wollte das halt unbedingt, deswegen hatte ich einen ganz starken Drang, das zu tun und bin so glücklich, dass ich das auch gemacht habe. Und es hat mich auch selbst so stolz gemacht, also dass ich auch so sage, boah, Aileen, ich bin voll stolz auf dich, so, weißt du, zu mir selber. Das ist so ein schönes Gefühl und hat so viel Wert für mich, dass ich das alles total gut finde, wie es passiert ist und davon auch nichts bereue, ganz im Gegenteil. Ich bin sehr glücklich über diese Entwicklung, weil ich selber eine große Herausforderung hatte und habe mich der gestellt. Und es gab sehr viele Höhen und Tiefen, auch während der Gründungszeit. Und das habe ich alles gemeistert und es ist super. So. Mhm. Ich weiß jetzt, wenn ich das nächste vorhabe, dass es auch klappen wird. So. Mhm. Und wenn es nicht klappt, dann habe ich ganz viel gelernt. Und dann klappt das nächste. Also, weißt du, ich habe das Gefühl, so, man kann gar nicht verlieren. So.
Ja, definitiv. Man lernt einfach nur dazu. Ja. Und also man hört auch definitiv raus, dass du mit dieser Entscheidung auf jeden Fall super, super zufrieden bist, das trotz Schwangerschaft auch rum drauf zu packen und das total durchzuziehen. Und ich finde es beeindruckend, wie das dann trotzdem, weil es ja doch, sind ja doch einige Bälle, die du dann sozusagen da in die Luft schmeißt zum Jonglieren. Und die du dann auch in der Luft hältst. Ich werde selber leider ja nie die Erfahrung haben, sozusagen schwanger zu sein und kann das dementsprechend jetzt nicht komplett nachvollziehen, wie das dann letztendlich ist und was das dann auch für Einschränkungen dann mit sich bringt. Aber ich finde es trotzdem beeindruckend, dann in so einer Phase noch zu sagen, ich starte jetzt noch ein zweites Baby, und zwar Online-Eventbox. Zum Abschluss. Jetzt geht es ja langsam wieder so ein bisschen los, dass alles wieder sich öffnet und wir wieder normale Events auch kriegen. Wie siehst du die Weiterentwicklung der Eventbranche? Was sind so deine Vermutungen, vielleicht auch mit Blick dann auf Online-Eventbox? Wie seht ihr oder wie siehst du dann die weitere Entwicklung von Online-Eventbox?
Ich bin der Meinung ich bin ganz, ganz, ganz stark davon überzeugt, dass wir nie wieder zu 100% dahin zurückkommen, wo wir mal waren vor Corona. Warum denke ich das? Erstens mal, jetzt zur Zeit ist es so, ne, es kommen wieder Live-Events, Aber wie ist denn das eigentlich? Sind wir nicht trotzdem so ein bisschen verunsichert? Ne? Die letzten Hybridveranstaltungen, von denen ich auch so gelesen habe, da waren halt 60 offline dabei und 600 online dabei, ne? Weil die Leute halt immer noch unsicher sind. Wie ist denn das? Kann ich jetzt, weißt du, so, wie fühle ich mich denn, wenn ich jetzt auf dem Event bin? Fühle ich mich denn sicher? Habe ich nicht trotzdem irgendwie Bedenken, mich anzustecken? Wir sehen es ja auch so ein bisschen in der Entwicklung, dass wir halt gesehen haben, hier in Berlin haben auch ein paar Clubs aufgemacht, danach, huch, alle in Quarantäne. Ja, es klappt noch nicht so ganz richtig. Und wenn wir uns auch die Zahlen jetzt angucken, letztes Jahr bei den Zahlen wurde schon wieder alles dicht gemacht, dieses Jahr halt noch nicht. Ne?
Oder die Leute denken auch, okay, es ist ein, ich könnte jetzt nach Frankfurt fahren oder ich könnte aber hier in Hamburg bleiben und auch dem Event sozusagen beiwohnen. Ah, da spare ich mir mal die 6 Stunden Zugfahrt.
Genau, das ist nicht so, worauf ich hinaus wird. Genau das, was du gerade gesagt hast. Es kommt halt auch noch, ne, dass halt viele merken, hey, muss ich jetzt wirklich meine Familie den ganzen Tag verlassen, morgens um 6 Uhr aus dem Haus oder morgens um 6 Uhr den Flieger nehmen für einen Termin, der um 14 Uhr in Köln ist. Ich muss jetzt von Berlin nach Köln fliegen, habe bis den Termin und dann fliege ich wieder zurück um 17, 18 Uhr da für ein Meeting, was ich auch genauso gut online machen könnte. Das wird nicht mehr passieren. Da bin ich mir ganz sicher, dass es halt Treffen geben wird, aber die meisten Firmen sparen Reisekosten, sie sparen, also weniger Überstunden fallen an, ne? Die Mitarbeiter können mehr Zeit mit anderen Sachen verbringen. Dann, wie viele neue Chancen tun sich da jetzt eigentlich auf? Hey, kann ich jetzt zu der Messe gehen? Nein, kann ich nicht, aber ich würde so gerne. Ach, dann nehme ich online teil. Das geht ja jetzt auch, ne? Ich kann jetzt einfach sagen, ich gehe zu der Messe nach Barcelona, da habe ich Lust drauf. Hätte mir jetzt sonst ein Flugticket kaufen müssen, hätte leider nicht so lange gekonnt, weil ich noch das und das habe. Geht jetzt alles. Gerade in
Und
dieser
Tickets auch noch
schnelllebigen
günstiger.
Welt. Ja, das ist doch so cool. Ja, was gibt es noch für Punkte, ne? Also es gibt, ne, was hatte ich jetzt gesagt, die Unsicheren, dann gibt es dann habe ich von den Effizienten erzählt, von den Familienmenschen, ne? So, die Ökologischen gibt es. So, die sagen sich halt, pff, ich fahre jetzt hier nicht. Das ist ja eine Ökosauerei, ne? Ich bleibe jetzt hier schön und mache das online. Und von denen gibt es halt eine Menge. Also Hybrid-Events werden mit Sicherheit bleiben, bin ich mir sehr sicher. Auch viele Online-Meetings werden stattfinden in Zukunft. Und ich merke das ja auch an unserer Boxenbestellung, dass es halt immer noch unverändert gleich ist, was die Anfragen und die Boxenbestellung angeht. Es hat sich seit einem Jahr nichts verändert. Die Zahlen sind gleich geblieben. Und jetzt ist es halt so, dass viele Stammkunden, mit denen wir jetzt schon gesprochen haben, wegen Weihnachten, sagen, sie hoffen, dass sie ein Offline-Event machen. Aber sie haben, also, ne, normalerweise sind jetzt die Weihnachtsplanungen schon durch. Aber die sagen halt, wir hoffen. Also wir rechnen damit, dass
Steht
wir
noch nicht
sehr, sehr
fest.
viele kurzfristige Anfragen kriegen. Ja, könnt ihr nicht nächste Woche noch das und das
Geht es
verschicken?
nicht doch
Na,
noch?
genau. Bin ich mir.
Ja, ich meine, es gibt ja auch viele Teams, die jetzt einfach noch immer remote sind oder auch ganz Unternehmen, die jetzt einfach ihre Büroräume auch aufgegeben haben und die jetzt gesagt haben, wir sind jetzt einfach ein remotes Unternehmen und wir müssen aber trotzdem irgendwie eine Art von Teamgefühl sicherstellen und auch über die Meetings, Zoom-Meetings, die wir haben, hinaus irgendwie ja trotzdem noch auch Teambuilding haben. Und das ist ja auch so eine Sache, die, glaube ich, noch ein bisschen vernachlässigt wird, einfach auch so dieses Teamgefühl über die Arbeit hinaus auch weiter zu stärken, was halt sonst irgendwie vielleicht in der Kaffeeküche passiert oder dann entsprechend bei irgendwelchen Team-Events, Team-Outings, die man mal macht. Und dadurch, dass man viel remoter geworden ist, fällt sowas halt dann auch weg. Und irgendwie ist da in meinen Augen so eine Lücke, was so Teambuilding und so auch angeht,
Genau, und dann musst
über
du mal
das hinaus.
überlegen. Genau, Timman. Und dann ist ja auch so, dass gerade jetzt, wir sind 70% ungefähr durchgeimpft. Das heißt, im Umkehrschluss, wenn man jetzt auf größere Firmen runterrechnet, heißt es, 30% der Mitarbeiter werden diskriminiert, wenn man ein Offline-Event stattfinden lässt, weil ein 3G-Offline-Event lässt nicht mehr im Ansatz so viele Personen zu, wie du es gerne machen möchtest. Von der Location-Größe. Du grenzt aus, hast schärfste Hygienebedingungen, wenn du 3G machst. Wenn du 2G machst, schließt du 30% deiner Mitarbeiter aus. Das kannst du auch nicht machen. Also für die Firmen stehen vor einer riesengroßen Herausforderung und sich da erstmal durchzukniffeln und es halt wirklich zu machen und dann halt eine 3G-Veranstaltung zu machen, die echt nicht so cool ist, ne, aufgrund der Sicherheitsbestimmungen dann mit der Maske überall rumlaufen. Das ist so, das ist das habe ich jetzt schon halt gehört, ne, von den Projektmanagern, mit denen ich gesprochen habe, die Offline-Events gerade machen. Es ist sehr, sehr schwierig, gerade für die, dass es halt derzeit Online-Events einfach noch immer noch einfacher sind. Wir bieten aber ziemlich coole Online-Events an. Also bei uns kannst du ja nicht nur die Box buchen, du kannst ja auch das Online-Modul buchen. Ne? Du kannst mit uns einen virtuellen Barabend machen. Du kannst mit uns das Weintasting machen. Du kannst mit uns ein Popcorn-Tasting machen. Das gibt's nur bei uns.
Popcorn-Tasting. Das klingt gut.
Ja, das macht auch richtig Spaß. Das sind halt richtig verrückte Popcorn-Sorten, die wir da verschicken.
Ja.
Du kannst mit uns einen Jonglage-Workshop machen. Also das ist jetzt nur
okay, das sind schon Sachen, die so ein bisschen außergewöhnlicher sind und über dieses, wir machen mal online so ein Pictionary-Malabend oder sowas hinausgehen. Da wären wir auch so ein bisschen beim Thema quasi zum Abschluss. Also du gehst davon aus, ihr werdet auch in Zukunft noch einige Boxen verschicken, vor allem jetzt auch Richtung Weihnachten. Wo kann man euch denn finden, wenn man sagt, wir wissen auch noch nicht, was wir mit unserem Online-Event machen und es klang eigentlich ganz spannend. Wo findet man euch? Wie nimmt man am besten Kontakt auf? Genau, wahrscheinlich über eine Webseite, die innerhalb von 3 Tagen aufgebaut wurde.
Genau, das ist die online-event-box.de.
Okay.
Oder .com. Also beides geht, auf Deutsch und Englisch. Wer sagt, ich brauche aber gar kein Online-Event mehr und keine Online-Event-Box mehr, ich mache jetzt ein Offline-Event, der kann auch ein Goodie-Bag bei uns bestellen. Mhm. Also du kennst ja noch die Goodie-Bags, die du kriegst, wenn du deine Veranstaltung verlässt. Die können wir auch konfektionieren, die Kommunikation mit den Sponsoren führen und die ganze Logistik planen. Das ist ja auch eine riesen Herausforderung für Firmen. Und wir haben uns gesagt, hey, wenn wir jetzt in Offline-Events wieder auch reingehen, können wir da machen, dann gibt es bei uns halt die Goodie-Bag, die wir verschicken. Dann kommt die halt per Spedition geschickt und die brauchen nur ihre Hostessen, die können natürlich auch bei uns buchen, aber die dann die Goodie-Bags verteilen. Oder auch ganz cool, jetzt finden auch viele Firmen sehr interessant, ist die Onboarding-Box, die es bei uns auch gibt. Ne? Das heißt, neue Mitarbeiter werden durch sehr coole Werbebotschaften, die wir verschicken, begrüßt und ja angemessen in die neue Firma eingeführt.
Ja, spannend. Cool. Freut mich, dass da auch neue und ganz, ganz andere Konzepte da noch weiter entstehen und ich bin gespannt, wie es da auch weitergehen wird. Vielen Dank für die Einblicke in die Entstehung von Mias Diaz und dann jetzt aber auch von dem Baby Online Event Box.
Sehr gerne, hat Spaß gemacht, Mann.
Das war's für diese Woche mit dem Podcast. War einiges Spannendes dabei für mich mitgenommen. Ich hoffe für euch ebenfalls. Alles Wichtige in den Shownotes, falls ihr Bock habt auf eine Eventbox für eure Weihnachtsfeiern oder so, auch, dann natürlich die Links dazu in den Shownotes. Und ansonsten findet ihr dort auch Kontaktdaten von mir, LinkedIn, Instagram oder auch Speakpipe, einfach eine kurze Sprachnachricht da lassen. Wie gefällt euch das Format? Ist es zu lang, zu kurz? Sind die Gäste spannend oder nicht so spannend? Einfach kurz ein bisschen Feedback geben. Freue ich mich sehr drüber. Höre ich mir alles an und nehme es mir auch sehr zu Herzen. Von daher, lasst es gerne da. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Dort unterhalte ich mich mit dem Jungunternehmer-Podcast-Host Fabian Tausch, der seit 5 Jahren schon einen Podcast macht und sich dort mit erfolgreichen Unternehmern unterhält, um von ihnen zu lernen und was er so gelernt hat und wie es dazu kam, dass er einen Podcast gestartet hat, statt zu studieren und warum er das nicht bereut, das erfahrt ihr nächste Woche.